Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof. Ja, und wir sprechen heute über die viertelfinalen Begegnungen bei den Olympischen Spielen, Herren und Frauen in einem Paket zusammen. Und ja, wollen uns mal mit den Ergebnissen beschäftigen. Und das meine ich natürlich wie immer nicht allein, sondern meinen geschätzten Experten meiner Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns, wie auch zu den letzten Ausgaben, wieder mit den Frauen anfangen. Da sind die Eindrücke ja noch relativ frisch am heutigen Mittwoch, denn die Frauen haben jetzt gerade zu Ende gespielt. Und jetzt mal allüberfassend muss ich sagen, Tim, so spannend die Vorrunde auch gewesen ist, die Viertelfinalspiele waren relativ eindeutig. Also das war jetzt nicht unbedingt erwartet, dass die Ergebnisse doch so klar ausgehen.
Ja, zumindest beim letzten Spiel war es definitiv nicht zu erwarten, dass die Französinnen da so durchmarschieren würden. Bei Schweden vielleicht noch durchaus. Aber ja, schon ein bisschen enttäuschend. Aber man kann natürlich jetzt auf jeden Fall davon ausgehen, dass es zwei sehr, sehr gute Halbfinals werden. Davon, ja, also das alles andere wäre ein Wunder. Aber wie gesagt, vor allem beim letzten Spiel hätte ich mir da doch deutlich mehr Spannung erwartet.
Ja, lass uns doch direkt mit dem letzten Spiel anfangen. Frankreich-Niederlande, du hast angedeutet, eigentlich so ein Topspiel zwischen zwei Mannschaften, die eigentlich beide als Medaillenkandidaten vor dem Turnier galten. Am Ende gewinnt Frankreich mit 32-22, also eine richtige Klatsche für die Niederländerinnen. 44% Wurfquote nur noch und sie sind wirklich reihenweise an der französischen Torhüterin gescheitert. Wenn ich mir angucke, Amandine Leynaud, 22 Paraden, 51% Quote, ein überragendes Spiel hatte sie und hat dafür gesorgt, dass ihr Team das Ding gewinnt.
Ja, und es war auch schon relativ früh entschieden, in welche Richtung es ging. Also es ging eigentlich nur in die eine Richtung. Die Französinnen haben das wirklich überragend gemacht in der Anfangsphase. Die Abwehr stand sehr, sehr gut. Die Niederländerinnen wurden immer wieder unter Druck gesetzt, hatten keine wirklichen Chancen, sich gute Wurfchancen herauszuspielen. Und wenn sie das dann mal getan haben, scheiterten sie halt immer wieder an Leynaud. Das war definitiv ja das, was sie immer wieder zurückgeworfen hat. Und dementsprechend auch die zweite Auszeit bei den Niederländerinnen schon nach 9 Minuten 43 beim Stand von 10-3 für Frankreich. Und ja, also das will man natürlich in keinem Spiel machen und tun müssen aus Sicht des Trainers. Es war wirklich einfach eine Machtdemonstration. Wie gesagt, vor allem in ersten 20 Minuten, 14-7 stand es da und dann kamen die Niederländerinnen wieder ein bisschen besser oder überhaupt mal ins Spiel, haben sich ein bisschen bessere und klarere Wurfchancen nochmal herausgespielt, haben sie dann auch hin und wieder genutzt, sind dann immerhin kurzzeitig mal auf 5 Tore rangekommen, aber dann kamen wieder die Unsicherheiten, die technischen Fehler ins Spiel und so, deswegen der Pausenstand von 19-11 für Frankreich und ja, danach muss man eigentlich sagen, plätscherte es schon so ein bisschen vor sich hin. Es pendelte sich dann so bei 6 Toren Vorsprung ein und dann zum Ende zogen die Französinnen dann doch nochmal auf 10 Tore weg. Also überragende Leistung von Frankreich, enttäuschende Leistung von Niederländerinnen. Das war, ja, irgendwie ist da alles zusammengekommen und für die einen positiv, für die anderen komplett negativ. Das ist, denke ich mal, absolut enttäuschend für die Niederländerinnen, vor allem natürlich, weil man dieses Topspiel gegen Norwegen relativ knapp natürlich auch verloren hatte. Ich denke, da hat man sich schon einiges ausgerechnet und dann so unterzugehen, das ist natürlich schon extrem bitter.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Niederländerin, ich glaube, die hat eine schlechte Platzierung, hat bisher Platz 6. Also bei Olympischen Spielen, das ist schon wirklich, das ist schon eine riesengroße Enttäuschung auch aufgrund einfach des Spielverlaufs. Also man hatte wirklich nie das Gefühl über das Spiel, dass sie wirklich da den Französinnen in irgendeiner Form gefährlich werden könnten. Die Würfe schlecht vorbereitet, schlechte Würfe. Also es war wirklich kurios. Teilweise haben sie noch nicht mal große Lücken, die da waren, in der genutzt, weil die irgendwie schon Angst hatten vor der Torhüterin. Also das war einfach ein Spiel, was die Niederländerinnen ja möglichst schnell vergessen soll, weil das ist mit Sicherheit nicht die Qualität, die sie besitzen und es war einfach ein rahmenschwarzer Tag und ja, am Ende verlierst du dann halt entsprechend so deutlich, das muss man dann aus ihrer Sicht natürlich erstmal verkraften. Lass uns, Tim, zum zweiten deutlichen Ergebnis gehen des Tages. Du hast schon angedeutet, Schweden hat relativ klar gewonnen. Das war auch erwartbar. Mit 39:30 gewinnen sie am Ende gegen Südkorea. Erwarteter Sieg, ist vielleicht ein bisschen zu viele Tore kassiert, aber man muss auch sagen, dass das gerade in der zweiten Halbzeit ein munteres Spielchen gewesen ist. 18:17, also insgesamt 35 Tore. Ich glaube, da haben beide das nicht mehr, also zumindest die Schweden nicht mehr voll genommen, weil man hat schon ein bisschen gemerkt, okay, gut, das wird jetzt mehr so, ja, wir lassen es mal laufen.
Ja, absolut. Also wenn du mit 21:13 in die zweite Halbzeit gehst, ist das, denke ich mal, auch vollkommen verständlich, dass man da in der Abwehr vielleicht ein bisschen es lockerer angehen lässt, vor allem solange der Abstand so deutlich bleibt, und so war es halt auch, und deswegen auch hier wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Die Schweden haben ja auch hier wirklich in den ersten 10 Minuten den Grundstein gelegt, lagen 8:3 vorne relativ fix. Hatten ein gutes Rückzugsverhalten. Dadurch mussten die Südkoreanerinnen immer wieder in den Positionsangriff, und da hatten sie einige Probleme, da kamen sie wirklich nicht klar. Wenn sie Tempo machen konnten, über die erste, zweite Welle gehen konnten, hat es deutlich besser funktioniert, aber das haben die Schwedinnen eigentlich kaum zugelassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ansonsten sind sie durch diese offensive 3-2-1 ziemlich einfach durchmarschiert und konnten dementsprechend auch relativ einfache Tore erzielen und sich so, wie gesagt, ja, einfach absetzen und diesen Vorsprung dann halten. Am Ende 39:30. Sie bleiben wirklich einfach in einer überragenden Verfassung, und das war wieder ein sehr, sehr solides und souveränes Spiel, ein souveräner Auftritt, und von daher vollkommen verdient. Johanna Bunzen im Tor, 11 Paraden, 37%, insgesamt auch die Wurfquote von 71% ist natürlich sehr, sehr stark, und ja, alles in allem wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Karin Stromberg wieder 6 Tore, 8 Assists, also da passt wirklich einiges zusammen im Moment, und von daher spielen sie absolut zu Recht jetzt auch um die Medaillen.
Genau, spielen absolut zu Recht um die Medaillen, und ja, sie treffen dann im Halbfinale auf die Französinnen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig spannendes Duell. Zwei sehr gute Offensivreihen, sind gute Torhüterinnen, gute Abwehrreihen. Also es wird mit Sicherheit noch ein spannendes Spiel dort. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wer sich am Ende dort durchsetzen wird. Lass uns dann in dieses andere Viertel ein bisschen reingucken und in die andere Hälfte im Endeffekt und dort auf das vielleicht spannendste Spiel des Tages eingehen. Norwegen gegen Ungarn am Ende 26:22. Also da hat man schon gesehen, die Ungarinnen, die sind gut unterwegs, aber um dann wirklich den ganz großen Wurf dann zu landen gegen Norwegen, da haben sie sich dann doch zu schwer getan.
Ja, und da hat dann halt in der entscheidenden Phase auch einfach die Torhüterleistung gefehlt. Insgesamt die beiden Torhüterinnen bei 6 Paraden 19% am Ende des Spiels, auf norwegischer Seite 12 Paraden 35%. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor gewesen, vor allem Katrin Lunde in der entscheidenden Phase 5 von 8, 63%, wirklich überragende Leistung. Und so konnte Norwegen das Spiel dann noch drehen, lagen kurzzeitig oder 10 Minuten vor Schluss auch zurück. Und ja, das war definitiv der Schlüssel zum Erfolg und sehr, sehr wichtig. Ansonsten Kari Bratzett-Dahle mit 7 Toren auch sehr sicher bei 8 Versuchen. Und von daher auch hier, die Norwegerinnen gewinnen ihre Spiele einfach, auch wenn sie sich hier und da manchmal noch schwer tun. Sie können es dann halt einfach umbiegen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit, die einem in so einem Turnier natürlich helfen kann, vor allem in solchen K.O.-Spielen. Dazu natürlich auch einige erfahrene Spielerinnen dabei, die wissen, worauf es dann ankommt, die Ruhe bewahren, selbst wenn es dann mal knapp ist. Und das machen sie halt wirklich sehr, sehr gut. Und dementsprechend natürlich schade für die Ungarinnen, aber ich denke mal, sie haben hier wirklich ein gutes Turnier gespielt, einige gute Ansätze gezeigt, und von daher können sie sicherlich auch zufrieden sein. Bisschen bitter, dass eben ausgerechnet in dem Spiel jetzt die Torhüterleistung nicht da war, wie in den vergangenen entscheidenden Spielen in der Gruppenphase. Aber gut, so ist es nun mal manchmal.
Ja, das ist dann manchmal ein bisschen bitter. Wir haben alles gegeben. Am Ende, wie gesagt, hat es dann nicht gereicht, um dort den Sieg einzufahren gegen die Norwegerinnen, die auch vor allem auch ihre Torenanzahl arbeiten müssen. 16 Stück ist einfach zu viel. Und gerade in einem Partie, die dann knapper werden könnte im Halbfinale, da wird dann jeder Angriff entscheiden. Wenn man mal sieht, dass sie fast 10 Würfe weniger hatten als die Ungarinnen, ist die Wurfquote zwar sehr, sehr gut, aber trotzdem mussten die einfach öfter in Position kommen, um die Tore zu erzielen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell dann knapp werden würde, mit 26 Toren gegen Russland zu gewinnen. Denn die russische Mannschaft, Tim, sie hat sich durchsetzen können gegen Montenegro. 26:32 heißt es aus Sicht der Montenegrinerinnen, die gut mitgehalten haben in der ersten Halbzeit. dann ist hinten raus leider so ein bisschen die Luft ausgegangen.
Ja, das, was man in den Spielen gegen diese Top-Nationen bei Montenegro auch schon in der Gruppenphase ein bisschen beobachten konnte, dass die phasenweise wirklich gut mithalten können, aber diesen finalen Schritt nicht im Kader haben, um da mitzugehen, die finale Qualität, auch wenn sie mit Jovanka Radicevic mit 10 Toren wirklich eine überragende Spielerin dabei hatten, auch Jaukovic mit 8 Toren, sehr, sehr gut. Aber auch hier auf der anderen Seite die Torhüterleistung, die dann in so einem Spiel entscheidend ist, insgesamt 8 Paraden, 20% bei Montenegro. Auf der anderen Seite Anna Sedojkina mit 13 Paraden, 38%, überragend. Und ja, konnte einige wirklich wichtige Paraden einfahren, 6 von 12 von außen, also sehr, sehr starke Quote da, das muss man auch einfach festhalten. Anna Jakireva ist mit 8 Toren vorangegangen, so der Star der Mannschaft, auch 6 Assists dazu, also das war schon sehr, sehr gut. Die Russinnen, wir haben es gesagt, sie haben sich gefunden während des Turniers, haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt sehen sie auch sehr, sehr gut aus mit dem, was sie spielen und wie sie es souverän spielen und vor allem dominant spielen. Und von daher, wie gesagt, das sind 4 sehr, sehr gute Teams, die da jetzt aufeinandertreffen. Und es müssten eigentlich 2 sehr enge Halbfinals werden. Frankreich, Schweden, Norwegen, Russland. Also das wird, denke ich mal, nochmal ein ordentliches Fest. Und das Schöne daran ist, ich glaube, das werden auch relativ angenehme Startzeiten. Ich glaube, 10 und 14 Uhr. Das sollte man sich dann auf jeden Fall angucken.
Zumindest sind so die Startzeiten bei den Männern, deswegen gehen wir mal davon aus, dass sie auch bei den Frauen ähnlich sein werden, aber da ist die genaue Zeit noch nicht festgesetzt, Stand 15:38 am Mittwoch, da kommt es mit Sicherheit in den nächsten, halbe Stunde, Stunde irgendwie mit Sicherheit die Info, wann die Teams entsprechend dann spielen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, aber das werden 4 Feste, also 2 Feste werden, ich glaube, das wird viel, viel enger werden als jetzt im Viertelfinale und da bin ich wirklich dann sehr, sehr gespannt drauf, ja, welche Mannschaft am Ende dann im Finale stehen wird. Tim, dein Tipp, wer macht's bei den Damen?
Ja, ich glaube, Norwegen macht's, einfach weil sie, denke ich mal, die Ruhe haben werden in dem Spiel. Also ich glaube, es sind wirklich 2 50-50-Spiele, was auf jeden Fall schön ist, aber da glaube ich so ein Ticken eher an Norwegen. Und beim Frankreich-Schweden-Spiel ist es schon echt schwierig. Also die Französinnen sahen, wie gesagt, sehr, 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 sehr gut aus, hatten aber natürlich auch so ein bisschen das Glück, dass die Niederländerinnen echt schwach waren. Ja, aber ich gehe irgendwie ja einfach für die Story, weil sie auch sehr gut einfach spielen, gehe ich mit Schweden.
Mann, ich wollte jetzt gerade Schweden sagen, wenn du Frankreich sagst. Ja, also Team G ist auch voll auf Frankreich. Dann habe ich gesagt, ach, Schweden, schon was Unterschiedliches. Ja, aber es ist natürlich schwierig. Also ich bin eigentlich auch, ich bin ein kleiner Schweden-Fan irgendwie, warum auch immer. Ich tippe irgendwie bei den Großturnieren immer irgendwie auf die schwedischen Mannschaften. Deswegen gehe ich auch hier mit Schweden. Und oben, ich glaube, die Russinnen machen es. Also ich habe da irgendwie so ein Gefühl für, klar, die haben jetzt nicht überragend gespielt, aber nach dieser Niederlage gegen Schweden sind die irgendwie wach geworden und die Norwegerinnen, wenn die 60 Minuten lang ihr Spiel durchziehen können, dann können die das Ding gewinnen. Aber genau das ist halt die Frage, die ich immer habe. Da bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob sie das wirklich 60 Minuten hinbekommen, weil auch jetzt in dem letzten Spiel waren wieder Phasen mit dabei, wo es überhaupt nicht rund lief. Wie gesagt, nur 38 Würfe in 60 Minuten, das ist eigentlich viel zu wenig. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Aber mein Finale wäre dann Schweden gegen Russland, um einfach dann nicht dasselbe Finale zu haben wie du.
Ja, was man ja auch noch festhalten kann, ist, dass natürlich jetzt 3 Teams aus der Gruppe B, aus der primär stärkeren oder stärker eingeschätzten Gruppe hier im Halbfinale stehen und Schweden gegen Frankreich 28-28 in der Gruppenphase. Also es zeigt, es wird mit Sicherheit wirklich spitz auf Knopf, das wird ein richtig geiles Spiel und für mich auch bisher eines der Spiele des Turniers gewesen in der Gruppenphase. Das war wirklich sehr, sehr gut. Mal gucken, ob sie es ähnlich nochmal abliefern können, aber das verspricht echt schon einiges.
Genau, schauen wir mal, wer am Ende recht behalten wird, natürlich ich hoffentlich, hahaha. ich bin sehr gespannt drauf, ich freue mich schon sehr, sehr auf die Spiele zwischen den beiden. Freitag geht das dann los, die beiden Duelle wahrscheinlich 10 und 14, also von daher schon mal ganz dick im Kalender eintragen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück und beschäftigen uns dann mit den Herren und wollen natürlich dann auch über das Deutsche aussprechen und die Folgen, die sich jetzt daraus ergeben, denn das große Ziel, was man 2013 als Bob Hanning in den Vorstand im DRB gekommen ist, auszugeben hat, wurde jetzt nicht erreicht und da steht natürlich die Frage, was sind die Gründe? Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit den Viertelfinalpartien der Männer, die dann am Donnerstag in ihre Halbfinalpartien starten und wollen ja mit dem aus der deutschen Mannschaft anfangen gegen Ägypten. Am Ende 26 zu 31. Hört sich noch verhältnismäßig gut an. Müssen wir ganz ehrlich zugeben, Tim, das war von vorne bis hinten gar nichts, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat. Also da ist man absolut verdient ausgeschieden.
Ja, und das ist eigentlich schon die perfekte Zusammenfassung für dieses Spiel. Es war wirklich nach 9 Minuten 1 zu 5 der Rückstand für die deutsche Mannschaft. Und da war schon irgendwie, konnte man schon fühlen, okay, das wird heute gar nichts mehr. Also da war nicht dieser Drive dann auch nach der Auszeit, die Gislason genommen hat, zu verspüren, zu sehen, dass die Mannschaft denkt, ja, okay, komm, wir kämpfen uns jetzt hier ran und wir machen das hier irgendwie, vor allem in der Offensive. Es war wieder das alte Spiel, man hat keine Lösung gefunden, man war statisch, es war einfach schwach, dazu die Wurfeffektivität, die nicht vorhanden war, dann wieder so Dinger, wo man sich fragt, also, ey, sowas kriegen wir selbst in der Bezirksliga, von unserem Trainer einen auf den Kopf. Wenn du frei durch bist und halb hoch wirfst, da freut sich jeder Torhüter drüber. Und sowas kann ich einfach nicht verstehen. Man hatte kein Tempo im Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Die Defensive ohne Zugriff, das macht das Leben für die Torhüter auch sehr schwer, die auch nicht wirklich drin waren in diesem Spiel. Und dementsprechend, ja, pendelte sich das Ganze dann eben nach einer gewissen Zeit, wo sich die deutsche Mannschaft auch ein bisschen zumindest gefunden hatte, bei so 4 Toren ein. Und ja, am Ende sind es 5 Tore Rückstand. Und das war wirklich alles in allem ein souveräner Sieg für Ägypten, wo sie auch keine Riesengegenwehr hatten. Das muss man leider so deutlich sagen.
Ja, du, da möchte ich dir auch eigentlich gar nicht groß widersprechen. Also das ist wirklich, ja, es war wieder diese typischen Probleme, die die deutsche Mannschaft immer wieder hat. Diese Statik in ihren Aktionen, wird wenig gemacht. Es ist jetzt mal wirklich mal so kein so Durchstoßen, weißt, dass man sagt, okay, wir fangen links außen an, gehen in die Lücken und spielen unseren rechts außen oder so frei. Das siehst du eigentlich fast gar nicht. Und dann spielst du dann gegen die wirklich agilen Ägypter irgendeine 3-2-1-Deckung und wunderst dich, dass die immer wieder da durchkommen. Also das ist irgendwie so, das war einfach von vorne bis hinten einfach wirklich eine Partie, wo ich denke, okay, das war einfach, es war genauso erwartet, wie Ägypten spielt. Aber da war keine Lösung parat. Es war schwach, wenn ich mal angucke, Philipp Weber wirft viermal aus dem Rückraum. Also sorry, als Mittelmann wirft doch nicht viermal aus dem Rückraum. Da muss mehr auf die Abwehr zugegangen werden. Die Lücken müssen gesucht werden. Und genau das war einfach nicht da. Der Einzige, der sich im Rückraum halbwegs gewehrt hat, war Julius Kühn mit 6 von 9. Der hat wirklich mal so teilweise auch einfach die Verantwortung übernommen. Auch da hat er nicht immer die beste Option, nicht die beste Wurfvariante genommen, aber immerhin war es mal so einer, der mal wirklich mal was auch versucht hat, mal auf die Abwehr draufzugehen. Aber gerade so von Leuten wie einem Kai Häfner, einem Philipp Weber, aber auch einem Steffen Weinhold, das war einfach zu wenig. Und ich bin auch ganz ehrlich, Tim, die halbrechte Position in diesem Turnier war nicht unbedingt eine Stärke, sondern mehr ein Problemfeld, weil Karl Heffner wirklich ein absoluter Totalausfall gewesen ist. Und Steffen Weinhold, er reibt sich defensiv super auf, aber da fehlt ihm, glaube ich, manchmal dann auch einfach die Kraft, dann vorne dann wirklich nochmal wieder ins 1 gegen 1 zu gehen, 7 Meter zu ziehen oder selbst das Torwurf zu machen. Also die einzige Position, da stehen wir gut aufgestellt, das war jetzt nicht so gut zu sehen, jetzt auch gestern und auch im Turnier über.
Ja, sehe ich ähnlich. Also das hatten wir ja auch schon während an oder nach anderen Spielen besprochen, dass eben, wie gesagt, Heffner auf keinen Fall ein gutes Turnier hatte. Er hat so ein bisschen dann noch reingefunden und zumindest hin und wieder mal gezeigt, was er eigentlich imstande ist zu leisten. Aber das war dann auch wieder zu wenig. In dem Spiel 2 von 4, Weinhold 2 von 5. Bei Weinhold, du sagst es schon richtig, ist es noch ein bisschen ja, verständlicher, dass man eben in so einem Turnier, wenn du dann auch in der Abwehr so gefordert bist, offensiv vielleicht hier und da einfach mal so die mentale Frische fehlt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dann wäre es halt umso wichtiger gewesen, wenn Häfner da gewesen wäre. Aber das ist halt so, ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Und ja, ansonsten Goller vom Kreis, 6 von 7 ist okay oder ist gut, ohne Frage. Aber auch da irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Und es ist einfach frustrierend, wenn man sieht, dass man in diesem Turnier Phasen hatte, wo man teilweise besser gespielt hat als Spanien und Frankreich in den Spielen, aber auch so viel besser spielen musste, weil man vorher sich in die Situation gebracht hat, dass man schon wieder mit 4-5 Toren hinten lag, um so überhaupt noch irgendeine kleine Chance zu bekommen. Und das reicht dann einfach nicht, wenn du einfach nicht konstant spielen kannst. Und ich frage mich so langsam, wenn man es unter einem Coach wie Alfred Gislason, einer absoluten Legende im Handball, nicht schafft, konstant seine Leistung abzurufen, mit wem soll es dann funktionieren? Also so das einzig Positive, was man dann aus diesem Turnier ziehen kann, ist, dass es bis jetzt zumindest keine öffentliche Schlammschlacht zwischen Trainer und Spielern gibt, weil, das muss man auch so deutlich sagen, gefühlt, also hat die Mannschaft unter Prokop nicht viel schlechter gespielt. Also das war, es bewegt sich auf einem ähnlichen Level, vor allem eben in solchen entscheidenden Spielen. Und also es ist schon ein bisschen, ja, fragwürdig. Vor allem, was mich, also dass die Offensive Probleme hat, das wissen wir jetzt seit Jahren. Was viel schlimmer ist, finde ich, dass die Defensive in diesem Turnier auch zu häufig nicht funktioniert hat. Und auch in diesem Spiel. Also die Ägypter konnten wirklich machen, was sie wollten. Sie sind mit ihrem Tempo einfach durchmarschiert oder konnten so nah an die Abwehr treten, dass sie dann keulen konnten aus gefühlt 9 Metern. Und dann hast du da als Torwart halt auch keine Chance. Das ist auch so ein Ding, das beunruhigt mich ein wenig. Klar kann man jetzt sagen, Winczek war nicht da und bla, aber trotzdem auch Pekla, Golla, ein Kühn, ein Weinhold, das sind alles mehr als gestandene Bundesligaspieler, teilweise Spieler mit Weltklasse-Potenzial. Wenn man bedenkt, Pekla wurde im Dezember noch zum MVP des Final Four der Champions League gewählt. Also das ist Qualität. Deswegen, die Mannschaft sollte eigentlich besser spielen. Die sind jede Woche auf höchstem Niveau in der Bundesliga gefordert. Und wenn man sich den ägyptischen Kader ansieht, die haben absolut Qualität, aber die Mannschaft sollte in der Lage sein, da mitzuhalten und mindestens auf Augenhöhe zu spielen. Aber das war halt nicht der Fall. Und das ist dann einfach echt, ja, irgendwie sehr beunruhigend für die nächsten Turniere. Und ich bin ein bisschen ratlos, was da jetzt passieren soll. Weil, also, wer hat jetzt gefehlt? Wieder hat gefehlt, okay. Winczek hat gefehlt, ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ob da jetzt das, was noch nicht dabei war, Heimann, okay, ob die jetzt wirklich so einen großen Unterschied gemacht hätten in dem Spiel oder in den Spielen, als die dabei waren. Von daher, das war ja halt auch so ein bisschen die Denkweise nach dem WM-Aus, nach dem frühen WM-Aus. Ja, das war jetzt halt auch nicht, ne, der beste Kader. Gut, ist...
Das war jetzt fast der beste Kader, also da hat mir...
Ja, genau, deswegen, also... Es ist schon schwierig.
Also für mich ist halt, manchmal habe ich das Gefühl, dass es halt auch so eine Einstellungssache-Geschichte ist, weil, wie gesagt, offensiv, da sind wir uns, glaube ich, einig, da haben wir mit Sicherheit nicht den besten Rückraum. Von den Top-Nationen würde ich uns da im unteren Bereich sehen. Das ist, glaube ich, da kann man schon mal, glaube ich, so zustimmen. Jetzt mal Rückraum aus, vielleicht ausgenommen, weil wenn Wiede fit ist, haben wir da schon einen der Besten auf der Position auf jeden Fall. Was halt mich halt stört, ist halt die Abwehr. Die Abwehr ist halt eine Einstellungssache. So, das ist halt, wenn du bereit bist, den extra Schritt zu machen, dann kannst du das alles hinbekommen. Das habe ich manchmal das Gefühl, dass das nicht, dass dann zu schnell der Kopf runtergeht, dass man dann einfach sagt, oh, jetzt läuft's nicht, und dann ist irgendwie auch so keiner da, der da wirklich also auch mal einen Push. So ein Lempe ist das zwar, ja, aber so richtig so das Gefühl habe ich manchmal, dass da einfach dann schon zu schnell der Kopf runtergeht und denkst so, oh, jetzt funktioniert es heute überhaupt nicht, ja, dann funktioniert es jetzt auch die ganze Zeit nicht mehr. Du hast nicht jetzt keinen Mal hast, der irgendwie sagt, Leute, jetzt kommt mal raus, jetzt ist halt, ne, du musst halt auch mal knallen, sage ich es mal so. Wenn ich jetzt sehe, wir haben bekommen 3 Zeitstrafen. Ist jetzt nicht viel oder so, aber da kann man auch mal ein Zeichen setzen, um wirklich mal Leute festzunehmen, sich nicht festzumachen und sie auch gerne mal ein bisschen länger festzumachen, bis der Schiedsrichter Pfiff schon längst vorbei gewesen ist. Aber es muss einfach mal, es ist einfach so ein Zeichen gesetzt werden. Und ich finde halt auch einfach, man hat vor 7 Jahren dieses Ziel ausgegeben gehabt, Olympiagold 2020. Das hat man jetzt klar verfehlt und ich denke auch 2024 Olympiagold ist in meinen Augen absolut nicht realistisch. Also da können wir auch froh sein, Viertelfinale und dann mal gucken, wie die Auslosung ist. Aber ich finde halt, uns fehlen halt auch gerade im Rückraum einfach die Spieler, die ja mit den Top-Leuten einfach mithalten können. Also dass da wirklich so, dass du so einen Sarkosen oder so jemanden hast, wirklich, der das Spiel leitet, und das ist halt ein Weber, ist es ja nicht. Das haben wir schon mehrfach gesehen. Er hat jetzt eine gute WM gespielt, ja, aber jetzt hier bei Olympia hat er wieder so, Ja, mal gut, mal wieder richtig schlecht. Wie gesagt, jetzt schlecht gegen Ägypten, 0 von 4, einen einzigen Assist und so. Ein Juri Knorr, dem will ich das noch nicht aufbürden, weil der ist einfach noch ein junger Mann, der lernt das noch. Aber es ist einfach so, uns fehlt wirklich ein klarer Plan in der Offensive, wo die Jungs wirklich merken, okay, wir sind vielleicht jetzt nicht die Besten, aber wir können aus dem Potenzial, das wir gerade auch am Kreis haben, vielleicht das Beste daraus machen. Und das ist etwas, wo vielleicht auch nochmal Alfred Kislason ran muss oder wo man sich einfach fragen muss, haben wir die richtigen Leute im Kader? Und dann muss man sagen, okay, da muss man einfach konsequent aussortieren. Ich finde, die Leistungen von außen waren auch ausbaufähig. Also tut mir leid jetzt für Uwe Gensheimer, aber meiner Meinung nach würde ich ihn jetzt nicht mehr nominieren für das nächste Spiel oder für das nächste Turnier, weil seine Quote von außen nicht gut ist. Auch insgesamt die Quote von außen mit 61% ist unterirdisch, also wirklich unterirdisch. Da gibt es nur zwei Teams, die von außen noch schlechter sind als wir mit der Wurfquote. Und da muss sich auch definitiv was ändern. Also das muss einfach viel besser werden und muss als Einheit spielen in der Offensive. Und das hatte ich das Gefühl, dass das überhaupt nicht der Fall gewesen ist.
Nee, und wenn man sich das Ganze von der Verbandsseite natürlich nochmal anguckt, du hast es angesprochen, man hat dieses Ziel ausgegeben. Man hatte durch Corona und durch die Verschiebung quasi noch ein Jahr mehr Zeit, um die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben. Und also von Verbandsseite aus ist das Turnieren wirklich ein kompletter Reinfall. Also es ist wirklich einfach eine Katastrophe. Heiner Brandt hat jetzt bei Sport1 über dieses Goldmedaillenziel gesagt, man muss festhalten, wer dieses Ziel ausgegeben hat, das waren nicht die Handballfachleute. Vielleicht irgendwie ein kleiner Seitenhieb gegenüber Bob Hanning, der natürlich auch gefühlt in den letzten 8 Jahren, immer wenn er ein Mikro vor die Nase gehalten hat, eben dieses Ziel auch proklamiert hat. Und in 8 Jahren sollte es möglich sein, vor allem bei einem Verband mit diesen Ressourcen. Es ist der mitgliederstärkste Handballverband der Welt, der größte Verband, einfach Spieler zu entwickeln und auf ein Weltklasse-Niveau zu bringen oder zumindest auf ein Weltklasse-nahes Niveau zu bringen, um dieser Mannschaft einfach zu helfen. Und das ist nicht passiert bisher. Mal schauen, 2024 neben den nächsten Olympischen Spielen dann natürlich auch noch die Heim-Europameisterschaft. Da kann es natürlich wieder passieren, dass man von den Fans getragen wird und in die Medaillenspiele mit reinrutscht, quasi, wie bei der WM 2019 gesehen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, 2016, jetzt im Nachhinein, für die Entwicklung der Nationalmannschaft war es vielleicht gar nicht mal so gut, da Europameister und geworden zu sein oder Olympia Bronze zu holen, weil ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass man danach dachte, ja, okay, das Team ist jung, das hat Potenzial. Warum sollten wir jetzt noch Sachen hinterfragen? Das läuft doch jetzt sicher von der Hand einfach, egal wer dann auch der Trainer ist, als Sigurdsson dann gegangen ist. Und ich sag mal so, dass es so generell eine Müdigkeit im Erfolg in Deutschland oder in deutschen Sportverbänden gibt. Das hat man im Fußball gesehen in den letzten Jahren, wo man auch dachte, ja, das wird schon funktionieren, wir sind ja Weltmeister und waren jetzt so lange im Halbfinals und so weiter, dass man vielleicht da so ein bisschen gedacht hat, ja, das wird schon so weiterlaufen, aber dass andere Länder holen dann auf. Siehe Dänemark, die seit Jahren eine überragende Leistung machen, Norwegen, die unfassbar aufgeholt haben, Frankreich nicht zu vergessen natürlich mit ihrem Konzept. Von daher, das ist schon ja, einfach nicht gut vom Verband, muss man dann auch ganz klar so sagen. Dazu natürlich ständige Querelen und wechselnde Präsidenten und sonst was. Und ja, also da hat man, finde ich, deutlichen Steigerungsbedarf für die nächsten Jahre und auch im Hinblick auf eben die schon erwähnte Heim-Europameisterschaft dann 2024. Sonst könnte das natürlich auch wieder komplett nach hinten losgehen und das muss einfach nicht sein. Also, das ist, ja, schauen wir mal.
Ich meine, man muss nur nach Schweden gucken. Also ich erinnere mich noch 2016, wo die Schweden ich glaube, in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ich habe die damals noch gesehen. Die saßen zufällig in demselben Restaurant, wo wir waren, zwar in einem abgetrennten Bereich oder so. Aber du hast den schwedischen Spieler angesehen, die waren alle echt down. Schau dir die schwedische Mannschaft jetzt an. Die ist wirklich gut drinne. Sie ist gut drinne im Spiel. Klar, es hat jetzt nicht ganz gereicht, dann um ins Halbfinale ein. Das war ein knappes Spiel gegen Spanien, aber da ist zumindest der Trend nach oben erkennbar. Also da hat man noch gemerkt, okay, da gibt es die Entwicklung und so weiter. Und ich finde, jeder Spieler sollte sich mal hinterfragen, ob er wirklich das Beste dazu gibt und dass die Einstellung, die er hat zum Sport, zur Nationalmannschaft, wirklich die ist, die sie bringt. Und da, Ich meine, es gab ja mal schon die Kritik, dass alle irgendwie nach Melsungen wechseln und Melsungen ja nicht irgendwie auch so ein Verein ist, der große Ambitionen hat, aber den immer hinterherhechelt. Und da, ich möchte jetzt nicht Melsungen fertig machen, aber vielleicht sollte man wirklich mal drüber nachdenken, ob dann wirklich die Melsungen die richtige ist, weil ganz ehrlich, wir brauchen mehr deutsche Rückraumspieler bei Champions League Spielen mit dabei, dass einfach die Jungs immer mehr Erfahrung ist, wie es gegen Weltklasse zu spielen ist und so weiter. Das muss einfach mehr haben. Und dann tut es mir leid für Melsungen, die machen damit sie halt gute Arbeit, das möchte ich gar nicht absprechen, aber Melsungen ist halt nicht Kiel, nicht Flensburg, nicht die Rhein-Neckar-Löwen, nicht die Füchse. Das ist halt nochmal ein komplett anderes Flair, ein anderes Denken und im Endeffekt, also deswegen. Ja, ich glaube, jeder muss sich einfach hinterfragen. Man muss vielleicht noch mehr mental machen und man muss, wie gesagt, über positionelle Konsequenzen nachdenken. Auch einen Andy Wolf bei dem Turnier, muss ich mal auch ganz ehrlich zugeben, nicht auf Top-Niveau gewesen. Und ich meine, wir haben mit dem Till Klimke noch einen Topmann in der Hinterhand und so. Also da gibt es auch noch Potenzial, wo man einfach vielleicht auch sagen muss, okay, da muss man einfach mal Cut machen und sagen, Leute, ihr habt es nicht gebracht, dann seid ihr jetzt erstmal raus. Und dann können sie sich immer nochmal beweisen. Und wenn sie eine gute Leistung zeigen, haben sie es auch wieder verdient, nominiert zu werden. Aber ich denke, ihr müsst dann da wirklich einfach mal, ja, vielleicht dann noch mehr sagen, okay, Leute, das, was ihr gezeigt habt, ist nicht das, was wir uns erwartet haben. Deswegen kriegen jetzt andere Leute die Chance. Ich denke, wir haben da junge Leute auf jeden Fall, zum Beispiel noch ein Tim Souton auf Rückraummitte, wenn der halt endlich dann auch gesundheitlich fit bleibt, das ist bei ihm das große Problem. Ja, es muss was passieren, weil, seien wir ganz ehrlich, so geht es nicht weiter, so werden wir 2024 keine Olympiamedaille gewinnen, 2028 keine Olympiamedaille und als gesamtdeutsches Team haben wir bisher noch nicht eine einzige Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und das Potenzial ist schon immer wieder da gewesen. Man muss es aber halt konsequent in jedem Spiel abrufen, weil die Weltspitze ist so eng beieinander. Wenn du da mal einen schlechten Tag erwischst, dann ist es so wie gegen Ägypten, dann hast du keine Chance und ja, es glaube ich muss ja auch ein bisschen was allgemein Weiterentwicklung von Spielern, Jugendförderung, Trainerausbildung und so weiter. Da muss ich mit Sicherheit einiges tun. Ja, das ist glaube ich, wir haben jetzt relativ viel jetzt zu deutschen Handball gesprochen. Ich glaube jetzt schon fast 15 Minuten alleine, weil es einfach so ein umfassendes Thema im Endeffekt ist und wir einfach alle merken, so wie es jetzt ist, so kann es nicht weitergehen, weil so werden wir einfach keine große Medaille gewinnen, wenn wir nicht ein bisschen Losglück haben und wirklich mal ein Ritt ins andere greift, weil seien wir ehrlich, unser Rückraum wird auch in den nächsten Jahren nicht besser, weil die Spieler, die sind schon, haben schon ein gewisses Alter und den großen Leistungssprung traue ich da jetzt keinem unbedingt zu.
Nee.
Also vielleicht noch Juri Knorr. Klar, Juri Knorr nehme ich aus.
Genau, also ja. Genau die Hoffnung ist natürlich, dass ein Knorr zu eben so einem Weltklasse-Mittelmann dann reift und, keine Ahnung, die nächsten 10, 12, 15 Jahre, was weiß ich, dieses Problem dann final löst für die Mannschaft. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario. Das wäre super, genauso wie dass man einen Heimann auf halb links hat, der fit bleibt und konstant seine Leistung dann abrufen kann über die nächsten Jahre. Das wären sicherlich gute Szenarien und gute Alternativen, absolut. Aber wie gesagt, es wird noch ein Weilchen dauern bei beiden. Das hat man gesehen. Wie gesagt, beide haben viel Potenzial, haben es auch schon immer mal wieder bewiesen. Heimann vor allem auch in der Schlussphase in der Bundesliga in Göppingen. Der ist auch so jemand, der in solchen knappen Spielen dann auch die Verantwortung übernommen hat, trotz seines jungen Alters, das muss man auch so sagen. Also das sind die beiden, da habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich da was entwickeln kann. Aber wie gesagt, trotzdem, vor allem wenn man so jetzt ja, auf diesen gesamten Zeitraum mit diesem Ziel vor Augen schaut, ist es halt einfach ein bisschen enttäuschend und einfach zu wenig, was da so sich entwickelt oder eben nicht entwickelt hat. Und von daher, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt entwickelt nach Olympia, wer vielleicht auch aufhört, wer noch weitermacht, müssen wir mal abwarten und dann, ja, hoffen wir einfach mal, dass da generell einfach eine andere, ja, vielleicht auch eine andere Mentalität noch reinkommt, dass man, wie gesagt, man hatte auch 2016 nicht den besten Kader, ja. Aber hatte halt eben diese Bad Boys-Mentalität, dieses Motto hinter sich, wo alle dran geglaubt haben. Alle haben, man hat zusammen wirklich als Team funktioniert und alles hat ineinander gegriffen und das muss man, denke ich, auch die nächsten Jahre so hinbekommen, sonst wird man individuell einfach zu schwach aufgestellt sein, um die Teams wie Dänemark, Frankreich, Norwegen, Schweden, Spanien konstant zu schlagen oder schlagen zu können.
Ja, weil wenn ich gerade sehe, dass die deutsche Mannschaft im Tischtennis gewonnen hat, Genau, die haben es geschafft. Sie haben sich hinter den besten Chinesen haben sich etablieren können, machen eine gute Arbeit und genau das muss jetzt auch der Deutsche Handballbund einfach hinbekommen. Da muss einfach noch ja, bessere Arbeit getan werden, um dann ja einfach weiterzukommen, um dann wirklich dann auch mal Olympiagold sich zu holen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über die anderen drei Spiele. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, nachdem wir jetzt sehr ausführlich über den deutschen Handball gesprochen haben. Aber ich denke, das war, glaube ich, mal notwendig, alle unsere Gedanken mal mit euch zu teilen. Und ja, sprechen natürlich über die anderen Ergebnisse und dann natürlich auch den Gegner von Ägypten. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den letzten drei Partien des Viertelfinals beschäftigen und dabei auch den Gegner, auch den Blick auf den Gegner werfen, den Ägypten jetzt vor der Brust hat. Das ist Frankreich. Sie haben relativ deutlich gewonnen gegen Bahrain. Bisschen erwartbar. 42-28 hätte ich aber, glaube ich, so nicht getippt, weil ja Bahrain durchaus auch eine gute Leistung gezeigt hat. Aber Frankreich war an dem Tag überragend. 86% Wurfquote. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen bei einem Handballspiel auf dem Niveau.
Ja, also das war wirklich eine überragende Leistung von den Franzosen. Dass sie hier als Favorit reingehen würden, war ja schon vorherzusehen, aber dass es dann so wird, 42 von 49 Würfen, die aufs Tor gegangen sind, getroffen, also es ist unfassbar die Quote. Kanta Mahé 9 von 10 als bester Torschütze, wirklich überragend. Remily 7 Assists dazu, also das war schon sehr, sehr gut. Ein komplettes Offensivspektakel. Also die Torhüterquoten bei Bahrain 7%, drei Paraden nur, auf der anderen Seite 8 Paraden, 22% bei Frankreich immerhin. Also ja, da war nicht viel mit Defensive und wirklich stark von den Franzosen hier so auch durchzumarschieren. Sie haben einfach deutlich weniger Turnovers auch gehabt. Das war auch natürlich ein entscheidender Faktor in diesem Spiel und die Effizienz ist unfassbar. Also ja, sehr, sehr starke Leistung und das wird auf jeden Fall ein harter Brocken für Ägypten. Gut, ich denke mal, das wussten sie auch vorher, aber andererseits, Ägypten ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer als Bahrain, das muss man natürlich auch so festlegen. Deswegen, ja, aber gut für die Franzosen hier auch nochmal ordentlich Selbstvertrauen zu tanken. Eigentlich, ja, jeder konnte sehr viel spielen. Auch das ist natürlich nicht so schlecht, dass man da die Kräfte verteilen konnte und von daher. Mal schauen, wie sie sich dann, ob sie das Ganze im Halbfinale nochmal so wiederholen können, ob das auch so ein Offensivspektakel wird oder ob sich das so ein bisschen wieder reguliert.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt auf, muss ich zugeben. Ich denke auch, da brauchen auf jeden Fall die Franzosen bessere Torhüterleistung, denn ich denke nicht, dass sie mit 22% da mithalten können gegen die Ägypter, die ja auch gut aufgelegt gewesen sind auf in der Defensive. Aber das wird mit Sicherheit ein richtig, richtig spannendes Match. Also da wird sich Frankreich auf jeden Fall nochmal strecken müssen und ich glaube nicht, dass sie dann ihre 86% Wurfquote wiederholen können, denn auch die ägyptischen Torhüter sind ja durchaus gut, haben gute Leistungen schon gezeigt. Deswegen wird das da ein Duell auf Augenhöhe, ähnlich wie es auch bei den Frauen ist. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Und wollen uns dann mit dem zweiten Halbfinale beschäftigen und dort den Blick werfen, denn der erste Teilnehmer, der es geschafft hat, sich dann für die Runde zu qualifizieren, war in einem wirklich engen Match die Spanier. 34 zu 33 gewinnen sie am Ende, nachdem die Schweden wirklich sich gut gekämpft haben, aber am Ende waren die Spanier mal wieder abgezockter und haben ihre Erfahrung einfach ausspielen lassen. Und da hast du wieder gemerkt, du kannst gegen Spanien so gut mithalten, wie du willst. Wenn du am Ende nicht keine Fehler machst, dann wird es halt auch gegen die Spanier schwierig.
Ja, und die Spanier haben sich dann halt in den richtigen Momenten, in der richtigen Phase auch wieder rangekämpft und das Spiel knapp gemacht. Pérez de Vargas ist ja quasi ab der 49. Minute komplett heiß gelaufen und hat dann auch noch dafür gesorgt, dass man das Ding noch drehen konnte. Dazu erst verwirft Vanin 7 Meter beim Stand von 29 zu 29, 9 Minuten vor Schluss, dann 3 Minuten vor Schluss bei 2 Tore Rückstand, Ekberg auch nochmal, der ans Lattenkreuz wirft. Also ja, das ist dann einfach zu wenig oder einfach bitter in der Situation. Und von daher die Spanier wieder in den richtigen Momenten da. Die spanische Defensive dann in den letzten 10 Minuten wirklich überragend. Dann, obwohl der Trainer Ribera dann noch 2 Minuten wegen, ja, ich weiß noch nicht, ob es Meckern war. Also ich glaube, das wäre eher eine zu emotionale Reaktion über einen 7-Meter-Pfiff. Ja, auch das, also das wurde im Kommentar auch immer mal wieder angesprochen, diese vielen gelben Karten gegen die Bänke oder gegen die Trainer oder auch jetzt eben in so einer Situation, 3 Minuten vor Schluss, so eine 2-Minuten-Strafe. Also da frage ich mich, was das soll. Da hat, finde ich, das Fingerspitzengefühl komplett gefehlt. Also der Sport lebt doch von diesen Emotionen, solange das nicht irgendwie gegen die Schiedsrichter direkt geht oder irgendwie ausfallend wird im Sinne, also in der Art, was kommuniziert wird, kann ich es absolut nicht verstehen. Aber gut, für die Spanier am Ende auch dank Alex Dushebaev, der wirklich auch da in den letzten Minuten sich gefühlt jeden Angriff den Wurf genommen hat und auch häufig getroffen hat. Dementsprechend dieser Sieg für Spanien. Also das war schon echt ja, ziemlich beeindruckend in den letzten 10 Minuten.
Ja, genau, Statistik war ja, glaube ich, Tor, Assist, Penalty rausgeholt, wieder Assist, wieder Tor und so weiter. Das war schon richtig, richtig stark und da hat man gemerkt, einfach diese Klasse von Alex Dushebaev, der mit sich hier seinem Vater in nichts nachsteht, würde ich mal behaupten. Also es war richtig, richtig stark wieder von ihm. Und da für die Schweden tat es mir mega leid. Wie gesagt, haben echt gut gespielt. Die erste Halbzeit war unglaublich torreich mit 38 Toren, neuer olympischer Rekord eingestellt. Also das war schon richtig, richtig gut, was sie dort gezeigt haben. Das war wirklich toller Handball, aber am Ende, ja, Spanier abgezockt gewesen, wie man sie kennt, und am Ende dieses Ding sich geholt und treffen jetzt im Halbfinale auf ähnlich abgezockte Dänen, die gewonnen haben gegen Norwegen. Wir hatten es ein bisschen erwartet, waren einfach schon ein bisschen besser einfach drin und Norwegen hat sich enorm schwer getan. Am Ende 31-25 und bei Dänemark, waren es nur 7 Torschützen, ist aber egal, weil am Ende es reicht, um mit 31-25 zu gewinnen. Also da haben sie sich auf ihre wichtigen Schützen wie Jakob Hollen oder auch Mikkel Hansen verlassen können, dass sie dieses Ding nach Hause fahren.
Ja, und es war vor allem in der ersten Halbzeit ein wirklich knappes Spiel. Für die Norweger natürlich sehr, sehr wichtig, dass Christian O'Sullivan doch spielen konnte, aber man hat auch dort gesehen, ja, er war nicht bei 100%. Das muss man festhalten. Von daher war es, wie gesagt, es war wichtig, dass er gespielt hat, aber ja, es hat dann am Ende nicht gereicht. Ansonsten vor allem die Phase kurz nach der Pause, wo die Dänen dann auf 4 Tore wegziehen können oder auf 5 Tore sogar bis zur 39. Minute. Da war dann die Entscheidung in diesem Spiel. Die Norweger verlieren ihre eigene Überzahl mit 0-3. Das darf dir dann einfach nicht passieren. Kurz danach auch mit weiteren Fehlern in der Überzahl. Von daher können die Dänen dann wegziehen. Die hatten Sargosen, finde ich, in der zweiten Halbzeit auch sehr, sehr gut im Griff. Haben ihn dann auch etwas provoziert, beziehungsweise Sargosen hat sich provozieren lassen. Hatte früh auch die zweite 2-Minuten-Strafe bekommen in der 16. Minute. War sehr gereizt, ob dessen oder wegen diesen Strafen, die ja ein bisschen hart waren, glaube ich, vor allem am Anfang. Aber gut, muss man dann halt auch mit umgehen. Leider hat er dann auch noch die rote Karte gesehen, 6 Minuten vor Schluss, als er Gitzel im Gesicht getroffen hat. Und da muss er halt einfach ruhiger werden, cleverer werden. Das hat schon sehr an das Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen PSG erinnert. Im März, April, wo er auch mit Rot runtergeflogen ist in einer entscheidenden Phase und das darf ihm in Kiel schon nicht passieren. Da kann man es aber noch ein bisschen besser kompensieren als bei Norwegen, wo er wirklich der absolute Fixpunkt ist und da war das Ding dann wirklich definitiv entschieden und von daher, ja, gute Leistung von Dänemark, haben es stark gemacht, aber ja, halt auch für Norwegen ein bisschen unglücklich am Ende, aber gut, so ist es in solchen Spielen nun mal. Da entscheidet sowas halt auch, aber die Effizienz von Dänemark war auch unfassbar, wenn man sich die Expected Goals anguckt. 23,5, das heißt, sie haben 32% mehr Tore gemacht, als man eigentlich erwartet hat und das ist natürlich auch eine Quote, die ist schon sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist richtig, richtig gut, was die Dänen dort gezeigt haben. Und das sind jetzt die Halbfinale, stehen jetzt fest. 10 Uhr morgen deutscher Zeit, Frankreich gegen Ägypten. 14 Uhr deutscher Zeit, Spanien gegen Dänemark. Also wirklich tolle Spiele, auf die wir uns freuen können. Tim, auch hier die Frage, wer zieht ins Finale ein?
Ich würde sagen Frankreich und Dänemark. Also bei den Franzosen ist natürlich immer so die Geschichte, vor allem gegen Ägypten mit Hendavi im Tor. Wie wird das Torwartduell ausgehen? Können Girard und Gentil das zumindest nicht komplett einseitig gestalten? Also im negativen Sinne für Frankreich dann. Aber ich glaube, die sind dann so abgezockt, dass sie es irgendwie durchziehen werden. Wie gesagt, ich werde in solchen Spielen erstmal nicht mehr gegen Frankreich tippen. Wie gesagt, da habe ich aus der Vergangenheit erstmal gelernt. Natürlich wäre es jetzt typisch, wenn morgen genau das Gegenteil passiert, aber deswegen, ich gehe da mit Frankreich. Und ja, die Spanier haben natürlich auch diese Geschichte von einmal noch dieses mit diesem Kader zusammen in Richtung Gold. Aber ich finde, die Dänen sind halt einfach so stark. Deswegen glaube ich da eher an Dänemark.
Ja, also ich würde auch eher zu Dänemark tendieren, aber du kannst halt gegen die Spanier zu tippen, ist halt enorm schwierig. Ich hatte eigentlich sie schon gegen die Schweden eigentlich, wo ich sagen, okay, da gehen die vielleicht jetzt raus, aber ich sag, Spanien geht ins Finale und dann wird's dann für mich auch Frankreich, glaube ich, schon. Also auch da ist ja auch so ein bisschen so das letzte Mal Karabatic, Luc Abalio, Giju auch auf der Außenposition. Also da ist, glaube ich, schon so das letzte Mal, wo sie es unbedingt schaffen wollen. Das wird mit Sicherheit, glaube ich, nicht einfach. Mich würde es nicht wundern, wenn wir zweimal für eine Verlängerung sehen würden in beiden Partien, weil es enorm spitz auf Knopf steht in meinen Augen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wer am Ende im Finale stehen wird. Wir werden es besprechen. Nächste Woche sage ich schon, diese Woche Freitag natürlich, also da werden wir natürlich über die Ergebnisse der Männer und der Frauen sprechen und dann schauen wir mal, wer dann in den entsprechenden Finals steht. Bis dahin könnt ihr uns weiterhin folgen. Auf Twitter ist es möglich bei Tim mit Tim_Detdetmann23. Bei mir ist es SeppMaster56. Dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten, uns eure Meinung zum Handball oder auch zum deutschen Handball im Speziellen geben. Wir sind da sehr, sehr offen für euer Feedback, eure Kommentare, die ihr mit uns gerne austauschen wollt und wie gesagt, bis dahin könnt ihr uns auch gerne Rezensionen schreiben bei iTunes, uns folgen, uns weiterempfehlen. Wir sind da sehr, sehr freudig drüber und freuen uns über jeden neuen Hörer, den wir bei uns begrüßen dürfen und auch über jede Kritik sind wir da sehr, sehr offen für euch, denn wir wollen mit euch in Kontakt treten. Das ist ganz, ganz wichtig und wie gesagt, Freitag, markiert es euch schon mal im Kalender, da wird es uns definitiv geben. Wahrscheinlich ungefähr selbe Zeit wie heute auch und dann wünsche euch alles Gute. Bis dahin, bleibt gesund und guckt fleißig Handball und dann bis Freitag hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.